So, jetzt kommt der Test. Hört ihr alle gut? Nein? Du möchtest es lauter haben. Jetzt.
Wunderbar.
Thank you.
das nicht ein Willkommensstück? Ich darf euch von hier vorn auch noch mal herzlich begrüßen. Willkommen zum Gottesdienst. Wir wollen diesen Gottesdienst auch wieder feiern im Namen unseres großen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ihr habt schon gesehen, wir werden in diesem Gottesdienst auch das Heilige Abendmahl feiern. Und da will uns Jesus in besonderer Weise nahe sein. Ich möchte zum Beginn mit uns beten. Vater im Himmel, wir loben dich über diesen Tag, den du uns schenkst. Wir loben dich über all das Gute, was du hineingelegt hast und hineinlegen willst. Danke, dass wir einen Tag der Ruhe und der Besinnung haben dürfen. Danke für das, was du uns aus deinem Wort und aus all dem, was im Gottesdienst geschieht, schenken willst. Du weißt, was ein jeder braucht. Danke, dass du uns so kennst. Und wir möchten uns dir öffnen und alles von dir erwarten. Amen. Amen. Ja, und wir sind im Sommer. Und da wollen wir singen, Wiesen und Berge. Zum Beginn ein paar Infos. Am Mittwoch findet wieder 15.30 Uhr unsere Bibelstunde statt. Und am nächsten Sonntag feiern wir hier wieder 10 Uhr Gottesdienst. Und dann habe ich gesehen, dass es nach dem Gottesdienst wieder ein feines Gemeindecafé gibt. Herzlichen Dank für die Vorbereitung. Ich darf euch sagen, die Kollekte am letzten Sonntag betrug 202 Euro. Herzlichen Dank dafür. Und am Mittwoch waren 60,50 Euro in der Kollektenbüchse. Auch dafür vielen Dank. Und bei dem Lied nach der Predigt darf ich wieder mit der Kollektenbüchse rumgehen. Ich möchte euch ans Herz legen, wie so oft, wenn ich hier vorne stehe, die Marburger Medien. Sommer für dein Herz. Also keine Kreislaufprobleme, sondern unser Herz darf berührt werden, auch im Urlaub und auch zu Hause, auch unterwegs von Jesus. Das ist ein wunderbarer Bericht von jemandem, der völlig erschöpft in den Urlaub gegangen ist, eigentlich nichts erwartet hat und dann hat Gott ihn beschenkt. Und dann gibt es da noch Dinge, die ihr vielleicht übersehen habt, Bilder von Gott, wie er wirklich ist und was trägt mein Leben wirklich. Also ihr dürft euch bedienen, es selber lesen, davon auch so viel Gewinn ziehen, wie ich das immer tue, und ihr dürft es auch weitergeben. Und nun kommt unsere Anbetungszeit mit 3 Liedern.
Thank you. falsches Lied, die 4 fehlt. Ja. Tut mir leid.
Ja. 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 Ja, gut. Ja. Hallo euch alle Lieben. Ich bin nicht so große Redner für alle, aber ich versuche, alles Bestes von mir rauszubekommen. Wie ich konnte. Das war ungefähr vor 2 Wochen, morgen wird 2 Wochen, vor 2 Wochen, da war sehr schöner Tag, schöne Sonne. Ich habe, kann man sagen, gute Laune gehabt. Und da habe ich mir vorgenommen, einkaufen zu gehen. Und ich mache so nicht gerne mit Karte bezahlen. Ich hole mein Geld vom Konto einmal im Monat und teile ich mir das zum Einkaufen. Manchmal 2-mal. Und den Tag habe ich gesagt, naja, normalerweise gehe ich nicht mit meinen Papieren, Autokreditkarte, mit Tasche, alles drin. Aber ich wollte zum Edeka bei Holbeinstraße. Und dort ist nähe Sparkasse. Da bin ich erstmal zum Sparkasse, habe ich gesagt, naja, natürlich mit Fahrrad. Ich fahre gerne Fahrrad und meine Einkäufe mache ich immer mit Fahrrad. Und dann bin ich erstmal zum Sparkasse, habe ich ein bisschen mehr Geld geholt
Und dann habe ich gesagt, naja, ein bisschen einkaufen gehe ich zum Edeka. Bin ich zum Edeka, habe ich eingekauft, nicht viel, so das, was braucht man täglich. Und dann bin ich so praktisch bezahlen alles, gehe ich raus von Edeka, nehme ich mein Fahrrad von Fahrradständer. Ungefähr 3 Meter weiter ist eine oder mein Alter oder ein bisschen ältere Dame und hat Probleme mit seinem Fahrrad. Die konnte den Fahrradschloss nicht richtig offen und hat zu mir gezeigt, können Sie mir bitte helfen? Und das war ungefähr 3 Meter von mir. Und da habe ich gesagt, ja, ich versuche, aber ich weiß nicht, wie ich das bringe. Und meine Einkaufsbeutel habe ich zum Fahrradkorb reingetan, mit Gummi befestigt, dann runterfallen. Und in Hand, ich lasse meine Tasche nie im Korb oder beim Einkaufen. Und da habe ich den Moment keine freie Hand gehabt. Da habe ich unüberlegen meine Tasche auf den Korb gestellt, hinten Rücken. Und die Frau war von mir 3 Meter. Gehe ich rüber zu der Frau, versuche ich den Schloss zu öffnen. Ich habe nur eine gemerkt, hinter mir war ungefähr 4, 5 Jungs und gestanden. Und die Ausgang von Edeka ist gleich beim Fahrradständer. Aber das ist nicht weiter bedeutet. Und ich habe versucht, das war ungefähr 5 Minuten, hat geklappt mit dem Schloss offen. Die Frau war sehr glücklich. Ach, danke schön, hat sich bedankt. Und dann hat gesagt, ja, das ist schön, sonst weiß ich nicht, wie ich soll nach Hause kommen ohne Fahrrad. Drehe ich mich um, gehe ich zu meinem Fahrrad, meine Tasche war weg. Und bei der Tasche war mein Geld, meine Kreditkarte, mein Ausweis, meine Wohnungsschlüssel, alles, was in der Damentasche ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was mache ich jetzt? Kein Geld, nur Fahrrad mit ein bisschen Einkaufen, kein Wohnungsschlüssel. Und was mache ich jetzt? Und das war nur 5 Minuten. Auf erster Gedanke habe ich gleich gedacht, das vielleicht war das Jungs gewesen, ne? Aber kann man nicht sagen, ich habe nicht gesehen, aber die Gedanken kann man so, konnte plus sein. Und dann habe ich erste Minute gedacht, das ist 5 Minuten, das muss ungefähr nicht weit sein, vielleicht stehen die Jungs und haben in Hand meine Tasche. Da bin ich auf Fahrrad drauf gestiegen und ringsherum gefahren, niemand gefunden. Und ich war sehr glücklich, auf die Idee gekommen, ich habe meine Wohnung, Einsatzschlüssel, eine meiner gute, sehr liebe Schwester Ruth Petzing gegeben. Und das hat mich ein bisschen beruhigt. Mindestens habe ich meine Wohnungsschlüssel, dann ich konnte nach Hause rein. Da bin ich auf den Fahrrad drauf gestiegen, zum Ruth nach Hause gefahren. Und komme ich dort rein, klingelt, die Ruth war nicht da. Ich habe gesagt, naja, andere Möglichkeit habe ich nicht, ich muss auf Ruth warten. Habe ich gewartet, habe ich ein bisschen Pech gehabt. Kurz vor mir, ungefähr 1, 2 Minuten, die Ruth ist von Wohnung rausgegangen. Ich habe 1 Stunde gewartet, fast 2 Stunden. Die 2 Stunden, da habe ich so traurig gewesen, unruhig und fassungslos und habe ich nie so lange mit Gott gebeten, fast 2 Stunden nur, Gott, mein Vater, helf mir. Das nicht wegen das Geld, was dort war drin, aber meine Papiere und meine Wohnungsschlüssel. Und das war rund um die Uhr, nur mit Gott unterhalten. Und auf einmal kommt die Ruth von draußen, sieht mich, guck an, und zwischen hat seine Nachbarin mir Stuhl gegeben, auf die Treppe zu setzen. Die hat gesagt, kommen Sie rein. Ich habe die Frau das geschildert, zu wem ich wollte und so. Ich gesagt, nein, ich bleibe draußen. Und da hat mir schöne, bequeme Stuhl mit gebraucht. Und die Ruth kommt, sieht mich auf die Treppe mit Stuhl und fertig, Schluss. Die war selber erschrocken. Die guckt und weiß nicht, was los ist. Was machst du hier? Was ist jetzt los? Und die sieht, ich habe angefangen durch Aufregung weinen, gesagt, komm, wir gehen erst mal zu mir nach Hause. Sind wir dort rein, habe ich erzählt, was war. Und die Ruth gesagt, weißt du was, erst mal, was wir machen, rufen wir Polizei. Ruth hat angerufen, hat das in Polizei geschildert. Die haben gesagt, so oder so, die Frau muss zu uns vorbeikommen, Meldung machen, wann die hat keine Papiere, nicht. Die muss Bestätigung haben, wann die gehen zur Meldestelle und neue Ausweis und so. Und da hat gesagt, weißt du was, da fahren wir gleich. Und ich habe gemerkt, die Ruth war erschöpft von Einkaufen, ich weiß nicht, aber ich habe gesehen, die war selber ganz fertig und so. Und ich habe gesagt, nee, Ruth, ich war alleine, gib mir mal bloß ein bisschen Geld, Fahrkarte und so. Und da Ruth sagt zu mir, nein, ich lasse dich nicht alleine. So wie du fertig bist und so, wir fahren zusammen. Und habe ich mich bedankt, das war für mich wirklich, ich war fix und fertig. Und da sind wir Polizei gefahren, dort haben wir wieder nächste lange Zeit gesessen. Und können wir sagen, fast wieder 2 Stunden. Und dann sind wir erst mal raus, dort alles aufgenommen, wie und was. Und dann hat Ruth gesagt, na ja, da fahren wir erst mal zu mir, du hast bei mir dein Fahrrad. Und hat mir meine Wohnungsschlüssel gegeben. Ich habe Fahrrad genommen, nach Hause gefahren. Und da sagt die Ruth, Mensch, beruhig dich. Ach, das Wort schon. Und da habe ich gesagt, Ruth, Geld ist mir egal. Und das war wirklich viel Geld. Nee, 100 Euro, nee, 200 Euro, nee, 300 Euro. 400 auch nicht, bisschen mehr. Aber ist egal. Geld hat mich nicht interessiert. Hauptsache meine Wohnungsschlüssel, meine Papiere und das Rennerei, meine Kreditkarte. Aber vor, wie ich zum Ruth gefahren, habe ich vergessen, schnell zum Sparkasse und meine Kontosperre gemacht. No, das war für mich richtig. No, und gut, und der Ruth sagt, fahr mal langsam, beruhig dich, fahr nach Hause. Habe ich mich bedankt, die wollte dann ich noch ein bisschen setzen oder vielleicht essen, was trinken. Mir war gar nicht nach Essen, nicht? Das war schon kurz vor 21 Uhr, ne? Das war sehr spät. Gut, bin ich nach Hause gefahren, aber trotzdem, wie ich vorbei dort gefahren, habe ich ringsrum noch mit Fahrrad zum Busche geguckt. Vielleicht hat jemand meine Tasche rausgeschmissen. War nicht. Komme ich nach Hause, sehe ich bei meiner Klingel, ist kleine Zettel und bei meinen Briefkasten, bitte zu uns klingeln, das war mein Nachbar über mir. Bitte, wenn du kommst, du klingel erst mal zu uns. Ich klingel, komm meine Nachbar. Ach, bist du endlich? Du, wir haben mal deine Tasche. Und da habe ich gesagt, was denn? Wenn ich die Tasche verloren, da kann ich denken, na ja, mein Nachbar gefunden. Aber die Tasche war beklaut. Was macht mein Nachbar mit meiner Tasche? Und da, der wohnt über mir, 4. Etage, und hat gesagt, Ich komme rein, ich komme entgegen und ich wohne 3. Etage. Komm der, gib mir die Tasche und sieht, wie ich fertig bin. Ich habe erst mal was gesagt. Sag mal, was ist los? Warum hast du meine Tasche? Und erzählt der mir so, hat Telefon gekriegt und hat dann, ich weiß nicht, ich weiß, wo das ist, Giobach Kabelfernseher. Dort haben wir unsere Kabelfernseher angeschlossen, die ganze Straßen und so, dass jetzt praktisch von anderer Seite Stecke weiter wie Edeka. Und dort angeblich ein Mann die Tasche abgegeben. Und ich gesagt, was, ein Mann Tasche abgegeben? Ja, der Mann wollte zu dem Giobach-Laden reinkommen und vor Eingang hat die Tasche gestanden, hat die Tasche genommen und zum Geschäft reingebraucht. Gesagt, hier ist eine Tasche. Der hat gar nicht Zucker reingeguckt. Da haben die dort drinnen geguckt, Ausweis gesehen und alles, wo ich wohne und so. Aber das war so spät und dann wollen die dann Geschäft schließen und kommen die auf die Idee, Mensch, was machen wir? Hier Wohnungsschlüssel, Tasche, alles kann sein, die Frau sucht seine Wohnungsschlüssel. Haben gesucht im Computer nach meiner Adresse, die Nachbar, da eventuell können Nachbar mich kennen, anrufen. Drinnen war Zucker noch Handy. Geld war weg, aber Handy war drinnen. Aber das hat mir nicht genutzt, haben einen Nachbar angerufen. Können Sie vorbeikommen und die Tasche abholen und so und so. Mein Nachbar gesagt, nur freilich komme ich vorbei. Holte ja die Tasche und so ist der ja zu meiner Tasche gekommen. Ich war überglücklich, hat Geld und sagte ja, ja, ist alles drin. Ich weiß nicht, was du gehabt, aber deine Papiere sind alles drin. Und ich habe gar nicht nach Geld gefragt und das war mir große Danke. Eine, was ich muss euch sagen, das war ne Wunder, das war Gottes Hände. Ich habe so gebetet, Gott, helf mir, die Tasche zu finden, meine Papiere, eventuell noch Handy, Geld interessiert mich nicht. Und das war wirklich für mich ein großes Geschenk von Gott. Und ich muss euch sagen, glaub wirklich, unser Vater ist überall, wie wir sind. Ohne unser Vater und unser Jesus, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht das erste Mal, das ist schon das dritte Mal, wie Gott hat mir Zeichen gegeben, der ist immer, immer unter uns und wann der konnte und weiß, jemand ist ehrlich und meint mit Gott gut und glaubt an Jesus, der ist immer dabei und helfen. Aber nicht plus Gott. Große Hilfe, ja, das war unser Vater. Aber ohne Ruth, die hat mich so beruhigt und so Hand gegeben und Herz wie eigene Mutter. Und dafür will ich mich bedanken, Ruth. Ja, danke.
Ja. Unsere Beuselnamen.
Ja. Vielen lieben Dank. Das war meine Geschichte.
Es war wirklich eine Zeit, wo Menschen gebetet haben. Boschena hat gebetet, ich habe gebetet, wir haben zusammen gebetet. Ich fand auf dem Kalender vom Juni einen Vers aus Micha 7. Da steht, doch ich verlasse mich auf den Herrn. Ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Und das hat Boschena erleben dürfen. Wir wollen noch kurz beten. Vater, danke, dass das stimmt, dass wir uns auf dich verlassen können. Und danke, dass du mit uns redest, dass du nicht ein ferner Gott bist, sondern ein naher Gott. Und deshalb bitten wir dich, dass du auch jetzt durch die Predigt zu uns redest. Amen.
Amen. Ja, wunderschön, wenn das Herz so voll ist von Dingen, die Gott geschenkt hat, hineingelegt hat. Heute geht es um ein volles Netz von Dingen, die Gott geschenkt hat, hineingelegt hat. Aber ich fange mal ganz anders an. Die Realität sieht ja manchmal irgendwie für den einen und anderen und manchen anders aus. Es geht um Menschenfischer wie Jesus sein. Ne? Aber ich fange mal mit einem Zitat an. Das hat der Google-Suchdienst mir mit KI präsentiert. Die deutsche Küsten- und Hochseefischerei kämpft mit einer existenziellen Krise. Hauptursachen sind drastische Fangverbote, zerstörte Meeresökosysteme durch Klimawandel und Überfischung, hohe Energiekosten sowie neue fischfreie Schutzgebiete im Wattenmeer. Viele Betriebe geben auf, da finanzielle Hilfen auslaufen und die Netze eben leer sind. Und was heißt das für uns? Fischbrötchen werden teurer und Fischstäbchen weniger. Was die Predigt betrifft, bleiben wir jetzt mal fachlich im Milieu, aber wir wechseln ein bisschen die Perspektive. Wir schauen heute zunächst mal auf Binnenfischer am Galiläischen Meer vor 2000 Jahren, hören von einer überraschenden Geschäftsaufgabe nach bestem Fangergebnis und betrachten ein völlig neues Geschäftsmodell, zu dem Jesus einlädt, Menschenfischer wie er zu werden. Jetzt gibt es ja einen gewaltigen Unterschied, Fische zu fangen für die Bratpfanne oder das Brötchen oder eben Menschen herauszufangen aus drohendem Verderben. Für immer vom Leben getrennt zu sein, was Gott ihnen schenken möchte. Menschenfischer fangen in Rettungsnetze, um diesen Fang in einen heilvollen Lebensraum zu begleiten. Menschenfischer sein, das ist bei Jesus sowas wie so eine Art Programmbegriff. Ja, da steckt was drin, wie er ist und was er will und was er immer noch will und was er will, bis mal Gottes Reich endlich am Ziel ist. Es hat angefangen, aber es ist noch nicht am Ziel. Und ihr merkt schon, das ist so ein bisschen ein herausforderndes Thema, weil da drin ja vielleicht so eine ganz persönliche Fischereikrise liegt. Christen leiden hierzulande ja nicht unter Fangverboten oder Überfischung, wenn es um Menschen geht, die irgendwo Jesus gar noch nicht kennen. Wir haben das nicht. Vielleicht leiden sie zuweilen unter einer Art Klimawandel, weil es manchmal doch ein bisschen auf komische Reaktionen stößt, mehr wenn man so vom Glauben an Jesus anfängt zu reden, ja? Da sind doch manche ein bisschen kühl oder heiß. Aber am meisten könnte ich mir vorstellen, hat das vielleicht mit so einer Energiekrise, der inneren Kraft, Mutlosigkeit zu tun, die abhält, einfach fröhlich etwas zu sagen von dem, wer Jesus ist, was Gott tut. Und was heißt das für uns? Ja, wir bleiben ein bisschen allein mit uns und unserem Alltag und unserer Geschäftigkeit. Wir bleiben unter uns in der Gemeinde und Menschen lernen Jesus nicht kennen. Gehen vielleicht verloren. Und wir merken jetzt bei dem altbekannte Geschichte, 100-mal für viele, die hier sitzen, schon gehört, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass jemand Menschenfischer wird. Es ist manchmal, braucht es einen richtigen Weg dahin, Es ist nämlich unwahrscheinlich schwer für Menschen aus ihrer Geschäftigkeit und ihrer Selbstbestimmung und ihrem Ich mach das alles und ich weiß, wie mein Leben funktioniert, herauszukommen. Unwahrscheinlich schwer manchmal, es aufzugeben und dann zu sagen, Menschenfischer sein wollen wie Jesus. Also, wir hören jetzt von diesem Binnenfischer Simon am Galiläischen Meer und der wird von Jesus regelrecht getroffen. Und auch nicht beim ersten Mal, sondern das hat richtig einen Anlauf gebraucht, bis er getroffen war von Jesus. Also nicht nur so äußerlich, wir treffen uns, sondern mitten im Herzen, mitten in seinem Leben, in dem, was ihn so ausmachte. Da war er getroffen von Jesus. Und dann hat sich was verändert. Und das ist im Prinzip die Geschichte einer ganz großen Veränderung. Und irgendwo ist der Lukas, der Schreiber dieser Geschichte, ein Begleiter, der später Begleiter des Apostel Petrus war, bis nach Rom, der von Petrus alles bis ins Detail gehört haben muss und aufgeschrieben haben muss, der berichtet uns hier in Lukas 5, 1 bis 11, und ich lese das mal nach der neuen evangelistischen Übertragung einer bestimmten Bibelübersetzung. Eines Tages stand Jesus am Ufer des See Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Meister, Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fisch, dass sie die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammen arbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Sehr zentrale Berufungsgeschichte. Wir merken, wir lernen hier so ein bisschen was von Jesus. Wie ist er so ein Menschenfischer? Wie macht er das so? Ja, Jesus nimmt das ja hier so als Begriff, der so am Leben von Petrus ansetzt, sozusagen. Menschenfischer, du bist Fischer, du weißt, was das heißt. Werde Menschenfischer. Aber erstmal, Jesus ist dieser Menschenfischer. Und dann sehen wir natürlich auch diese prominente, zentrale Person der Christenheit, Petrus. Das ist so ein bisschen das Zentrum. Das ist eine ganz markante Person, wie er so zum Menschenfischer wird. Das finde ich erstmal interessant, so beide Seiten so ein bisschen zu betrachten. Und ich versuche das mal so ein bisschen locker loszumachen. Also Jesus ist dort und hier steht, er verkündigt das Wort Gottes. Jesus und das Wort Gottes. Was macht Jesus zum Menschenfischer? Das Wort Gottes, dass er das Wort Gottes bringt. Jesus bringt nicht sich und sagt, guck mal an, was ich kann, guck mal an, wer ich bin, guck mal an, was ich alles kann, sondern er bringt ihnen das Wort Gottes. Er redet. Und die Menschen hören zu. Also ich wünschte mir das manchmal, dass Menschen, wenn es um das Wort Gottes geht, in eine innere Spannung versetzt werden, weil sie merken, Gott will zu mir reden oder darin trifft Gottes Wort in mein Leben rein. Darum geht es ja. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. An dieser Stelle war das so. Jesus, er ist das fleischgewordene Wort Gottes, würde man jetzt theologisch sagen. Also an ihm kann man tatsächlich auch so ganzes Gottes Wesen und Denken erkennen. Und er redet dieses Wort Gottes. Menschenfischer reden das Wort Gottes. Die reden nicht, wer bin ich und was mache ich alles und was kann ich alles und was weiß ich, wie geht's mir und wie fühle ich, sondern die sagen, du, ich habe was mit Gott erlebt. Vielleicht ist so ein bisschen das, eben in diesem Zeugnis, so ein bisschen was drin. Ich habe was mit Gott erlebt. Gott hat in mein Leben gesprochen. Er hat mir ein Wort gegeben. Und ich finde das super, wenn wir mit der Bibel unterwegs sind und zu Menschenfischern werden wollen, dann müssen wir mit der Bibel unterwegs sein und dann müssen wir mit diesem Wort Erfahrungen machen und dann müssen wir an diesem Wort was lernen und dann müssen wir begreifen, wow, dieses Wort ist lebendig. Und dann können wir dieses Wort weitergeben. Und Jesus hat das gemacht und die Leute standen da und haben ihn gedrängt. Das war nicht langweilig, wenn Jesus da war. Das hat in ihr Leben gesprochen, das finde ich stark. Und dann ist Jesus hier für alle da. Der ist hier und sagt, pass mal auf, Haufen Menschen hier aller Herkunft, aller möglichen, also hier in Kapernaum ist das ja, am Nordrand des See Genezareth oder Galiläisches Meer heißt das auch. Und da predigt er und sagt dann zum Schluss, ah, ich brauche eine Kanzel, ich brauche ein Boot, ich muss aufs Wasser, damit man mich besser hören kann. Das finde ich auch ganz stark. Jesus ist nicht, bleibt nicht so in so einem kleinen, ausgeweilten Kreis, sondern er sagt, dieses Wort Gottes, das müssen alle hören. Das sollen Menschen hören. Das ist ein Horizont, der mir ganz viel verloren geht. Ich kann hier auf einer Kanzel stehen, aber ich kann ganz schwer in die Menschenmengen gehen und sagen, ich möchte irgendwie so sein, dass dort Gottes Wort gehört werden kann. Fällt mir schwer. Jesus ist für alle. Das sollte ich mir mindestens mal merken und immer wieder bewusst werden in der Begegnung mit Menschen. Jesus ist für alle. Er redet ihnen allen dieses Wort. Er nutzt sogar extra diese, sage ich mal, Technik, diese akustische Technik auf der Wasserfläche zu predigen, damit das Wort noch besser gehört werden kann. Bis in den letzten Zipfel des Ufers. Und dann ist Jesus der, für den Einzelnen da ist. Ihr habt das in der Geschichte gemerkt, Jesus sieht da diese Boote am Ufer liegen und er kennt den Petrus schon. Das ist jetzt nicht eine Zufallsbegegnung dort, den Simon hieß er ja. Der kennt ihn schon, er steigt bei ihm im Boot, wir hören gleich noch einiges dazu. Und er hat diesen Simon im Blick. Und Jesus weiß, wenn ich da draußen jetzt predige, da wird der Simon mal einfach zuhören müssen, er kann gar nicht anders. Also Jesus hat auch irgendwie den Einzelnen so im Blick, dass er sagt, okay, ich suche mal einen Moment, wo ich wirklich mit dem reden kann. Also das ist jetzt meine Interpretation, das steht jetzt hier im Text nicht drin. Aber so verstehe ich das ein Stück weit. Dieser Petrus muss hören. Dieser Simon, der Fischer Simon, muss hören, was Jesus sagt. Jesus will ihn gewinnen und er nutzt jede Gelegenheit. Und er kann diesen Simon auch auf die Füße treten, denn es ist unangenehm zu sagen, Simon, der da gerade sehr beschäftigt ist, komm mal her, ich fahre mich mal raus, der hat doch was zu tun. Und dann bleibt Jesus dran und das werden wir gleich noch sehen, da ist einiges passiert, da werde ich gleich noch mal auf diesen Petrus raufgucken und werde euch da noch zu was zu sagen, wie das bei Jesus ist, dass der dran bleibt an dieser Person, die er im Blick hat. Und ich denke, das ist so ein bisschen eine Frage für mich auch. Habe ich jemanden, an dem ich so dran bin? Habe ich jemanden, den ich so im Blick habe, der mir wichtig ist, der mir wert ist, dass ich sage, was heißt wert, der mir wichtig ist, dass er diesen Jesus kennenlernt? Das wäre so ein bisschen eine Frage für Menschenfischer. Wie ausdauernd bin ich da? Oder habe ich, so oft hört man das immer so, ja, das hat keinen Zweck, die Leute wollen nicht. Sage ich dann auch. Aber Jesus ist anders. Und dann hat Jesus natürlich eine absolute Vollmacht, die haben wir in dem Sinn ja nicht. Jesus kann da mit dem Petrus einen Weg gehen und kann ihm etwas zeigen und kann ihm diese Fische ins Netz geben, wo der eigentlich nur sagen kann, also wenn jetzt hier Gott nicht gehandelt hat. Und mal so ganz im Kleinen jetzt die Geschichte mit dieser Tasche, die wieder da ist, mit all diesen Gebeten und all diesen Dingen, die da drin lagen, die ganz, ganz lebenswichtig sind, die aber irgendwo ein Signal geben, hat Gott nicht hier gehandelt? Das ist doch nicht selbstverständlich, dass die wieder da ist. Das Selbstverständlichste wäre, dass die irgendwo verschwunden ist im Mülleimer, weil irgendjemand, der das Geld braucht, das Ding im Mülleimer schmeißt und weg ist es. Das ist selbstverständlich. Dass ich die wiederkriege, ist es doch gar nicht. Gott hat gehandelt. Jesus bewegt diese Dinge, die bewegen wir ja nicht. Das ist Gottes Hand. Eugene hat das so erlebt. Jesus und seine Macht, Darin ist er Menschenfischer, dass er uns seine Macht auch zeigen kann. Das wird es auch ein Stück weit vielleicht erleben, sehen können auf unterschiedlichste Art und Weise. Das sind so ein paar Blicke auf Jesus und jetzt möchte ich mit euch noch mal ganz kurz auf den Petrus blicken. Denn bei ihm, das ist ja dieser Petrus, dieser Binnenfischer, dieser Menschenfischer ist ja eigentlich ein Paradebeispiel im Neuen Testament. Wie schafft es Gott, wie schafft es Jesus, dass so ein Mensch, so ein Typ, so ein Macher und Schaffer und durchstrukturiert und wusste, was er will und immer vorne weg mit der Klappe und zumindest der wusste genau, wo es lang geht, der Petrus, Simon, Petrus kriegt er erst den Namen von Jesus, Fels, dieser Simon. Wie kommt es, dass so jemand plötzlich Jesus folgt? Und da merken wir, das ist gar eine lange Geschichte, dieser Simon, ein engagierter, selbstständiger, vorangehender Fischer, Arbeit, Haus, Familie, Gemeinde, ein frommer Jude, natürlich in der Synagoge, irgendwo eingebunden. Das Leben ist gefüllt, völlig klar. Heute würde man vielleicht sagen, er war der Leiter eines kleinen bis mittelständischen Unternehmens, das ist so eine Art Fischereigenossenschaft, die haben da zusammengearbeitet. Da war viel zu tun, nachts raus, die ganze Nacht, morgens zurück auf den Markt, Fische verkaufen, warten, bis die Fische weg waren. Dann natürlich Netze flicken, Netze waschen, Boot wieder herrichten, alles wieder einpacken, wieder genau sortieren, dass die Netze auch ausgeworfen werden können. Die dürfen ja nicht verknuddeln und alles. Arbeit, Arbeit. Und dann wartete zu Hause seine Arbeit, was noch dazugehörte. Viele Leute waren ja auch nebenbei noch Selbstversorger mit irgendwelchen Dingen, die sie anbauten oder sowas. Da war Arbeit genug. Und wir merken das, Simon am Ufer. Und mitten in dieses geschäftige Leben tritt Jesus ein. Simon war ein tüchtiger Mann, ein Macher, einer, der den Ton und den Takt seines Lebens eigentlich voll bestimmte. Simon, wir wissen von seiner Geschichte, er stammte aus einem Ort weiter im Norden, aus Bethsaida, hat vermutlich nach Kapernaum geheiratet, denn dort lebte er in einem Haus mit seiner Schwiegermutter und also auch mit seiner Frau. Vielleicht waren gar keine Kinder da, all das können wir nur so ein bisschen mutmaßen. Das Neue Testament legt nicht so viel Wert drauf. Dort lebt er und Jesus lebt auch dort in Kapernaum. Sie liefen sich täglich über den Weg, sie begegneten sich in der Synagoge. Petrus hat vorher schon Begegnungen mit Jesus, dieser geschäftige Mann, sofern es die Zeit eben zuließ. Und wir lesen in Kapitel 4 von Lukas 30 bis 31, was da alles passierte. Jesus lehrt im Ort, Jesus lehrt im Ort, also vielleicht dort wieder am Ufer. Jesus lehrt vollmächtig in der Synagoge. Jesus treibt Dämonen aus in der Synagoge, da passieren Dinge. Ach du Schreck, da merken die Leute, puh, da ist was ganz anderes. Da hat jemand wirklich Macht von Gott. Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus und andere Kranke kommen ins Haus und werden dort geheilt. Und Jesus treibt auch dort wieder Dämonen aus. Also ich sage jetzt mal, dieser Simon hat ständig gesehen, was da läuft. Er konnte das sehen. Und vielleicht war er irgendwie, weil Jesus ja in sein Haus kommt, so eine Art Freund. So einer, der sagte, Jesus, okay, du bist schon okay. Aber irgendwie, dass Simon gemerkt hat und diesen Ruf gehört hat, dieser Jesus will mich ganz. So weit war es nicht gekommen. Da war sein Geschäft, da war sein Tun, da war sein Leben wichtig. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und dann kommt dieser Jesus mitten in diese Geschäftigkeit und sagt, Simon, komm, lass mal deine Netze hier liegen, fahr mich mal da aufs Wasser. Ja, dann muss er doch schlucken, oder? Ich habe noch was zu tun, Jesus. Aber natürlich, Jesus war ja gut zu ihm, also mache ich ihm doch auch einen Gefallen, oder? Irgendwie so ähnlich könnte es gelaufen sein. Wir wissen nicht, wir spekulieren. Sie fahren auf den See. Und Simon sagt vielleicht, Jesus ist so gut und ich habe Respekt vor ihm, aber mein Leben ist meins. Mein Leben gehört mir. Und damit mache ich, was ich will. So stelle ich es mir einfach vor. Und ich denke, dass das ganz oft auch unserem Leben entspricht. Jesus ist nett und wenn er mal ins Haus kommt und wenn er mal was tut, alles klar. Aber mein Leben ist doch meins. Damit kann ich doch erstmal machen. Und Jesus hat was ganz anderes vor. Jesus will Menschen ganz in seine Gegenwart und Nähe und sein Leben mit ihm rufen. Und Jesus bleibt da nicht stehen. Er fährt mit ihm raus und dann kommt etwas, wo er den Simon anspricht an einer Stelle, wo ich denke, dass er vielleicht sogar einen so neuralgischen Punkt, so einen Druckpunkt, wo, ah, der tut weh, ah, nee, das möchte ich nicht. Wo Jesus diesen Punkt erwischt. Das ist, nachdem er fertig ist und gepredigt hat, wo er sagt, so Simon, und jetzt machst du mal Folgendes. Fahr mal raus, geh raus fischen. Und der Simon denkt, ist der denn besch? Ich bin Fischer, ich bin Fachmann. Ich habe das gelernt. Jetzt fischen ist so Quatsch, absoluter Quatsch. Wenn ich jetzt da rausfahre und die Netze rauswerfe, meine ganzen Kollegen sagen, was macht der denn? Hat denen die Sonne auf den Kopf gestichen? Der kann doch jetzt keine Fische fangen, da gibt es keine Fische. Die sind alle irgendwo ganz da unten. Das war ein echt neuralgischer Punkt. Er soll irgendwo, was in seinen Augen absolut Unsinn ist und Unding ist, er soll einem Zimmermann gehorchen. Der hat Zimmermann gelernt, dieser Jesus. Aber der versteht doch nichts vom Fischen. Und da muss sich dieser Simon scheinbar doch ein Stück weit einen Ruck geben und sagen, okay, ich mache es um dieses Jesus mit, weil du es sagst. Weil du es sagst. Jesus, du hast es gesagt. Vielleicht hat er sich vorher schon gedacht, oh Mann, wenn das ein Reinfall wird, wie erkläre ich das meinen Kollegen, dass ich sowas gemacht habe? Und dann sagt er, Jesus, weil du es sagst. Und an dieser Stelle merken wir, da muss er schon ein Stück weit von sich und von seinem abgeben, wer er sein will, was er macht, was er kann, wie er das Leben im Griff hat. Er muss es abgeben. Irgendwie und sagen, Jesus, okay, du hast gesagt, ich mache es jetzt einfach. Er spricht seine Zweifel aus, aber dann tut er es. Und das ist schon erstaunlich. Mir ist aufgefallen, später hat dieser gleiche Simon, der dann Petrus hieß, mal in einen Brief an Gemeinden geschrieben und hat gesagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott widersteht denen, die ihr Leben selber leben wollen. Die ihr Leben behalten wollen und im Griff haben wollen, denen widersteht Gott. Aber dem, der bereit ist zu sagen, Gott, okay, hab das jetzt nicht verstanden, aber weil du es sagst, weil du es willst, möchte ich dir vertrauen. Das hat ein Stück weit was mit Demut zu tun. Also das ist ein Wort von Petrus und ich denke, es hat eine biografische Note, dieses Wort. Also wo bist du bereit, deinen engen, sicheren Horizont auf das Wort von Jesus hin? Jesus muss reden. Jesus muss es dir klar sagen. Nicht aus irgendeiner Idee heraus. Zu handeln, deinen Horizont, deinen sicheren Horizont zu verlassen. Und an dieser Stelle passiert ja dann was Großes. Jesus haut den Petrus nicht rein, macht den nicht lächerlich, sondern im Gegenteil, der Simon steht nachher da mit so viel Fischen, wie er noch nie gefangen hatte. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Dieser überwältigende Fischzug ist ja nicht die Krönung seiner Karriere, sondern es wird zu etwas, was sein Leben ändert, weil Gott dort in sein Leben spricht. Weil Gott ihn so beschenkt mit etwas, wo er merkt, wer bin ich eigentlich? Meine Frau und ich, wir hören manchmal abends so noch ERF, da fällt mir so eine kleine Geschichte ein, die so ein bisschen was deutlich macht, wie das aussehen kann. Gott schenkt dir was und du stellst dir Fragen, warum habe ich das geschenkt bekommen? Ich bin es doch gar nicht wert, oder wozu soll ich das haben? Da kommt, damals als noch im Ruhrgebiet alles voller Bergleute war und noch unter Tage geschuftet wurde und Tausende von Bergmännern Tag ein und Tag aus in diese Stollen fuhren und schwierige und schwere und gefährliche Arbeiten taten. Da kommt irgendwann mal einer, ich glaube zu Pfarrer Wilhelm Busch, so ein Bergmann, man sieht, der hat da überall leichte Verletzungen, da sind überall so kleine blaue Narben im Gesicht und überall. Der kommt zu ihm und will mit ihm reden. Und irgendwann kommt es raus und er erzählt ihm die Geschichte, wie er unter Tage an so einer ganz, ganz schwierigen Schnelle am Hammern, am Bohren ist und plötzlich hört er das Knacken über sich und dann schüttet über ihn dieser Kohleflöz oder was das ist, auf ihn und begräbt ihn. Verrückt, das muss man sich mal vorstellen, wenn da Kilo, hunderte Kilo von Gestein auf einen liegen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommen seine Kollegen und seine Kumpel und buddeln ihn frei. Und er kommt ins Krankenhaus und er überlebt das Ganze. Und alle sagen, wir haben dir geholfen, nicht Gott hat dir geholfen. Wir haben dir geholfen. Und dieser Mann ist im Inneren getroffen. Warum kann ich leben? Warum gibt mir Gott Leben? Warum lässt mich Gott leben? Warum komme ich nicht um? Und das treibt ihn so um, dass er zu diesem Pfarrer Busch geht und dann sagt er ihm, komm, ich zeig dir das. Ich zeig dir, warum Gott so in dein Leben handelt. Weil er dich gewinnen will. Weil er dich liebt. Weil er dir ein ganz anderes Leben geben will, was du für Gott leben kannst. Und das hat diesen Bergmann verändert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine aktuelle Geschichte, aktualisierte Geschichte. Und die ähnliche Erfahrung macht der Petrus hier. Da sind es diese Tausenden von Fische. Und er sagt nicht, juhu, ich habe Fische. Oder wie der Bergmann, juhu, ich kann leben und ich mache, was ich will. Sondern er stellt diese bohrende Frage, warum ich? Petrus stellt die Frage, warum ich? Ich bin doch sündig. Ich bin doch meilenweit von dir, von Gottes Willen weg. Ich bin doch so, wie ich bin. Passe ich doch nicht zu Gott, oder? Gott in seiner Wahrheit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Güte, in seiner Wahrheit. Bin ich weit von weg? Und dann kommt dieser Jesus und sagt, fürchte dich nicht. Folge mir nach. Du sollst Menschenfischer sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Punkt, was uns immer wieder auch berühren muss. Dieses Getroffenwerden von Jesus. Warum habe ich denn dieses Leben? Warum hat mir Gott das denn gegeben? Warum spricht denn Gott in mein Leben so? Wo sind denn diese Dinge, die so in mein Leben gesprochen haben, dass ich sage, ich denke, vielleicht können wir sie hier finden, hier und da. Und dann zu erkennen, da begegnet mir Jesus, weil er will, dass aus meinem Leben etwas wird, was zu seiner Ehre wird und was Menschen zum Heil, zur Hilfe wird. Anderen Menschen, die Jesus kennenlernen sollen. Und das finde ich das Spannende. Hier lassen die dann tatsächlich ihre ganzen Boote und ihr ganzes Zeug zurück und folgen diesem Jesus nach. Wow. Vielleicht ist es so, wir müssen nicht jedes Geschäft aufgeben, wir müssen nicht jede Arbeit aufgeben, darum geht es ja nicht. Aber es gibt schon Dinge, die man zurücklässt. Es gibt schon Dinge, wo man sagt, so, das ist es nicht mehr. Das füllt nicht mehr mein Leben. Das wird nicht mehr mein Lebenshorizont sein. Ich werde etwas anderes zum Horizont meines Lebens wählen. Und darum geht es, dass Menschen Gottes Liebe in Jesus Christus erfahren. Und davon, da brauche ich diesen Jesus. Also der Petrus blieb ja ein Stück weit so ein bisschen ruppiger, manchmal sehr impulsiver Kerl, der auch manchmal über die Stränge schlug. Aber er blieb bei Jesus und er hat sich von Jesus gebrauchen und formen lassen. Und er ist einmal diesen Weg gegangen, dass er auch ans Kreuz genagelt wurde. Andersrum, weil er gesagt hat, so wie mein Herr, das steht mir gar nicht zu. Auf dem Kopf hat er sich kreuzigen lassen im Römischen Reich. In diesem Bewusstsein, Bekenntnis, mein Leben gehört Jesus und dient diesem Jesus. Menschenfischer sein wie Jesus. Vielleicht gibt uns das so manchen kleinen Impuls, wie Jesus auch langmütig immer wieder bei uns anklopft, spricht, uns vielleicht in Situationen führt und sagt, so und jetzt, fürchte dich nicht. Du sollst Menschenfischer sein. Amen.